SRF 3.
Paris im Würgegriff, gewaltbereite Gelbwesten, rund um die Champs-Élysées standen Zeitungskioske und eine Bank in Flammen. Läden und Restaurants wurden geplündert.
Ça nous fait pas plaisir non plus d'être dans la rue, mais ça ne bouge pas. Donc forcément, il va falloir faire quelque chose de plus important.
Dann, mindestens 43 Menschen kommen in Simbabwe und Mosambik als Folge eines Wirbelsturms ums Leben. Die Schweiz schickt nun Hilfe und das lange Warten auf noch ein bisschen Geld.
Ja, die Warterei löst in mir das Gefühl der Bitterkeit und Verzweiflung.
Die Opfer des verstorbenen Finanzjongleurs Dieter Behring warten bis heute darauf, dass ihnen wenigstens ein kleiner Teil ihres investierten Geldes zurückerstattet wird. Das ist Info 3 am Samstag mit Patrick Seiler. Zahlenmäßig werden die Gelbwesten in Frankreich immer weniger. Noch rund 10'000 Menschen gingen heute vor allem in Paris auf die Straße. Etwa ein Viertel von ihnen hatte es vor allem auf Gewalt und Randale abgesehen. Auf und um die Champs-Élysées schlugen sie zu. Ein berühmtes Restaurant und bekannte Luxusläden wurden geplündert. Zeitungskioske und eine Bank standen in Flammen. Aus Paris, Daniel Voll.
Angezündet wurde eine Bank im Erdgeschoss des Hauses. Das Feuer griff über auf die Wohnungen in den oberen Stockwerken. Die Bewohner wurden nach Angaben der Feuerwehr evakuiert. Dabei seien 11 Personen leicht verletzt worden, darunter 2 Feuerwehrleute. Demonstranten plünderten an den Champs-Élysées-Geschäfte und verwüsteten die renommierte Brasserie Fouquet. Beim Verkehrskreisel am Arc de Triomphe errichteten maskierte Barrikaden und bewarfen die Polizei mit Steinen. Diese setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Nach Angaben des Innenministeriums waren rund 10'000 Demonstranten nach Paris gekommen, darunter 1'500 Randalierer. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner sprach von professionellen Zerstörern und Unruhestiftern. Sprecher der Protestbewegung Gilets jaunes hatten bereits seit einiger Zeit für dieses Wochenende zu einer nationalen Demonstration aufgerufen. 4 Monate nach den ersten Kundgebungen hat die Bewegung deutlich an Schwung und Unterstützung verloren. Mitte November zählte das Innenministerium über 280'000 Teilnehmende. Am vergangenen Wochenende waren es nach Angaben der Polizei noch etwas mehr als 28'000. Seitens der Protestbewegung war von mindestens doppelt so vielen die Rede. Die Polizei nahm bisher über 100 Personen fest, so viele wie um die gleiche Zeit in den vergangenen 4 Wochen zusammen.
In den Nachrichten geht es zuerst nun um Albanien. Rebecca Filiger, in der albanischen Hauptstadt Tirana ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten mit der Polizei gekommen.
Als ein Teil der Demonstranten versuchte, ins Parlamentsgebäude einzudringen, habe die Polizei Tränengas eingesetzt. Das berichten die Nachrichtenagenturen DPA und ANSA. Die konservative Demokratische Partei fordert seit Wochen Neuwahlen und den Rücktritt des sozialistischen Regierungschefs Edi Rama. Sie wirft ihm Korruption und Unfähigkeit vor. Ihre Sitze im Parlament hat die konservative Demokratische Partei aufgegeben. Die Sozialisten und die Demokraten sind seit dem Ende des Kommunismus in Albanien verfeindet. Nach dem Wirbelsturm Idai, das südliche Afrika heimgesucht hat, werden zunehmend die Schäden bekannt. Mindestens 43 Menschen sind seit Freitag ums Leben gekommen. In Mosambik und Simbabwe sind zahlreiche Orte noch immer von der Umwelt abgeschnitten. Strom- und Telefonnetz wurden teilweise zerstört. Die Schweiz hat den betroffenen Ländern Hilfe angeboten. Eine erste Gruppe mit Spezialisten werde heute in Mosambik eintreffen, sagte ein Sprecher des Departements für Auswärtige Angelegenheiten gegenüber der Agentur Kisten SDA. Das Katastrophenhilfekorps wolle sich vor allem um die Aufbereitung von Trinkwasser und den Aufbau von Notunterkünften kümmern. Auch wolle man rund 12 Tonnen an Hilfsgütern nach Mosambik schicken. Im deutschen Bundesland Bayern wird gegen mehrere Polizisten ermittelt. Beamte der Münchner Polizei sollen unter anderem judenfeindliche Videos geteilt haben, wie das Polizeipräsidium mitteilt. Auch seien auf einem Handy Bilder von Hakenkreuzen gefunden worden. Insgesamt sind gemäß ARD rund 40 Münchner Polizisten in die Affäre involviert. 4 sind nun vom Dienst suspendiert und 8 weitere versetzt worden. Gegen sie laufen dienst- und strafrechtliche Ermittlungen. Am Weltcup-Finale der Alpinen in Andorra hat die US-Amerikanerin Michaela Schifrin den Slalom gewonnen, vor der Schweizerin Wendy Holdener. Dritte wurde die Slowakin Petra Vylova. Schifrin hatte sich die kleine Kristallkugel schon vorher gesichert. Bei den Herren wurde der Riesenslalom ausgetragen. Dabei kam der Schweizer Marco Odermatt auf den zweiten Platz, hinter dem Franzosen Alexis Pinturault. Dritter wurde der Slowene Jan Kranjec. Der Österreicher Marcel Hirscher stand bereits als Gewinner der kleinen Kristallkugel fest. Das Wetter der Rest des Tages bleibt schön und auch der Sonntag beginnt im Norden sonnig. Am Mittag kommt aus Westen Niederschlag und stürmischer Westwind auf. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend gegen rund 600 Meter. Im Süden ist es häufig bewölkt und teilweise regnet es. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen rund 15 Grad.
Info 3 Abend.
Ein Kloster, nämlich jenes von Einsiedeln, haben die Delegierten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft ausgewählt für ihre jährliche Versammlung. Zu Gast war auch Verteidigungsministerin Viola Amherz. Nach dem Spesenskandal in der Armee und dem Kampfjet-Debakel im Parlament waren die Offiziere gespannt, was die neue politische Chefin zu sagen hatte. Aus Einsiedeln, Inlandredaktorin Ruth Witwer.
Hauptthema im großen Saal des Klosters Einsiedeln war neben der schlechten Frauenvertretung in der Armee vor allem das große Beschaffungsgeschäft. 8 Milliarden Franken für Kampfjets und die bodengestützte Luftverteidigung Bordluf. Die Bundesrätin betonte, dass sie das Geschäft weitertreiben will. Neben dem Gutachten durch den Astronauten Claude Nicollier sei auch das VBS am Arbeiten.
VBS intern überarbeiten wir die Bedrohungslage, die Analyse der Bedrohungslage. Und noch im ersten Semester dieses Jahres werde ich den Bundesrat über das weitere Vorgehen informieren.
Man sei immer noch im Zeitplan, so Viola Amherd weiter. Eine Abstimmung 2020 sei weiterhin realistisch. Ob die beiden Geschäfte aber getrennt oder zusammen vorgestellt werden, konnte sie nicht sagen. Laut Stefan Hollenstein, Präsident der Offiziersgesellschaft, ist eine gemeinsame Vorlage für Kampfjets und Bordluf aber kaum durchsetzbar.
Ja, realistisch ist es nicht. Also der Planungsbeschluss dieser 8 Milliarden, das wird nicht reichen. Ich denke, sie muss mit einem neuen Vorschlag kommen und sie wird mit einem neuen Vorschlag kommen.
Der Oberst im Generalstab rechnet auch damit, dass sich die mögliche Referendumsabstimmung verzögern wird. Frühling 2020, wie der frühere VBS-Chef Parmelin geplant hatte, sei unwahrscheinlich.
Frühling 2020 ist gestorben. Das ist ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Allein jetzt mit dem Departementswechsel kostet uns das ein halbes Jahr. Es geht immer noch auf mit der Planung. Auch mit der Evaluation dieser 5 Flugzeugtypen, die am Laufen sind. Aber wir dürfen nicht mehr länger machen und nicht mehr überschreiten.
Hollenstein setzt große Hoffnungen in die neue VBS-Chefin. Nach 23 Jahren SVP-Herrschaft im Verteidigungsdepartement könne die CVP-Frau nun einen Kulturwandel bringen. Er gab zu, dass er nicht unglücklich über den Wechsel im VBS sei. Auch bei anderen Offizieren kam Viola Amherd gut an.
Ich verspreche mir von ihr, dass sie von einer Mittepartei kommt, die Vorstöße des VBS besser durchs Parlament bringt und vielleicht auch Mehrheiten zusammen mit den Mitteparteien und vielleicht sogar auch mit Stimmen von links durchbringen kann.
Sympathisch fand sie auch der 24-jährige Leutnant Fabian Fuchs. Sie hätte aber noch etwas konkreter sein dürfen, sagte er.
Sie hat gut gesprochen. Zum Teil ja, hätte sie auf gewisse Punkte mehr eingehen können. So wie es mir rübergekommen ist, hat sie ein gutes Fachwissen auch, weiß von was sie spricht. Ich denke, da wird schon etwas passieren, ja.
Schon im Mai soll etwas geschehen. Dann will Bundesrätin Amherd die neue Vorlage dem Bundesrat präsentieren.
Info 3 Abend.
Dieter Behring. Schon nur der Name löst bei vielen Anlegerinnen und Anlegern in der Schweiz Wut und Enttäuschung aus. Mit einem Schneeballsystem hat Behring sie um rund 1 Milliarde Franken betrogen. Der verurteilte Finanzguru ist zwar letzte Woche gestorben, die Saga um ihn ist damit aber noch nicht zu Ende. Die Geschädigten warten nämlich immer noch darauf, dass ihnen das Bundesstrafgericht in Bellinzona ihren Anteil an den Vermögenswerten ausbezahlt, die überhaupt noch da sind. Wirtschaftsredaktorin Charlotte Schackmach.
Eines dieser Behring-Opfer, die auf die Rückerstattung von Geld warten, ist der 74-jährige Nikolaus Danzig. Der ehemalige Pharmachemiker hat dem Basler Financier Dieter Behring zwischen 2000 und 2004 viel Kapital anvertraut.
Also es war insgesamt 2,8 Millionen. Es war praktisch mein gesamtes Vermögen.
Sein bester Freund riet ihm dazu. Der Verlust seines Vermögens habe sein privates Leben zerstört, sagt Danzig. Am schlimmsten aber bezeichnet der alte Mann die endlose Warterei. 12 Jahre warteten die Geschädigten darauf, bis Behring verurteilt wurde. Heute, 3 Jahre später, warten sie immer noch. Darauf, dass ihnen ein Teil jenes Geldes ausbezahlt wird, das das Bundesstrafgericht in Bellinzona sichergestellt hat. Geschätzte 70 Millionen Franken sind da, die verteilt werden könnten. Das Bundesstrafgericht hat vielen Anlegern Geld zugesprochen. So auch Nikolaus Danzig, nämlich 704.000 Franken. Doch erhalten hat Danzig noch keinen Rappen.
Ja, die Warterei löst in mir das Gefühl der Bitterkeit und Verzweiflung.
Wie Nikolaus Danzig geht es Hunderten von Behring-Opfern, die seit 2004 für ihre Ansprüche kämpfen. Nicht wenige sind in der Zwischenzeit, wie Dieter Behring, verstorben. Wer beim Bundesstrafgericht in Bellinzona nachfragt, wieso die Anleger auch 15 Jahre nach dem Aufliegen des Betrugs immer noch warten müssen, bekommt keine Antworten. Der Zürcher Rechtsanwalt Lucius Blattner von der Kanzlei Tetong Blattner dagegen kann es erklären. Blattner hat mehr als 100 Behring-Opfer vertreten.
Das Gericht hat wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen beschlossen, dass man die Zivilforderungen abtrennt und in einem separaten Entscheid beurteilt.
Diese Trennung von Strafverfahren und Zivilforderungen machte das Bundesstrafgericht wegen der Verjährungsgefahr. Als das Gericht 2017 in Sachen Zivilforderungen endlich entschied, gab es aber überraschend Einsprachen von 3 Organisationen. Sie wehrten sich gegen die Beschlagnahmung einiger Konten.
Das heißt, die Sache wurde vom Bundesgericht beurteilt, zurückgeschickt an das Bundesstrafgericht und ist zurzeit deswegen noch immer hängig.
Weswegen die unendliche Geschichte Behring in einer weiteren Warteschlaufe steckt.
Die lange Dauer wirft natürlich ein außerordentlich schlechtes Licht auf die Justiz und ist sicherlich nicht geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in das Funktionieren der Justiz zu steigern.
Der Fall mit über 2000 Geschädigten zeige, dass so komplexe Fälle von der Schweizer Justiz fast nicht abzuwickeln seien.
Soweit Info 3 für heute, produziert von Fabian Wüttrich und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.